Und Sonntagmorgens seht ihr mich ziemlich häufig einmal ins Badezimmer rennen. Und das ist bei mir ein Zeichen davon, dass ich sehr nervös bin. Und dass es doch auch noch gewisse Menschenfurcht und vielleicht auch ein bisschen Gottesfurcht in meinem Leben gibt. Ja, ich bin auch aufgeregt, immer wieder noch. Manchmal merkt ihr das ganz besonders, wenn ich dann ganz doll schwitze. Heute geht's einigermaßen, das bin ich auch ganz dankbar für. Im Sommer ist das immer ganz besonders schlimm. Ja, aber Menschenangst, ein Thema, wo ich immer bei mir selber anfange und mir selber immer wieder neu predigen darf. Wikipedia formuliert die Definition von Menschenangst folgendermaßen. Menschenangst fällt unter den Begriff soziale Phobien. Soziale Phobien gehören innerhalb der Angststörungen zur Gruppe der Phobien. Das zentrale Merkmal sind ausgeprägte Ängste in sozialen Situationen, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und sich peinlich oder beschämend zu verhalten. Total schön, wie Wikipedia das immer so ganz sachlich und nüchtern formulieren kann. Also das zentrale Merkmal ist oft, dass man Angst davor hat, aufzufallen, unangenehm anderen Menschen aufzufallen, anderen Menschen eine Last zu sein vielleicht. Und meistens, in den allermeisten Fällen, sind diese Ängste wirklich unbegründet. Menschenangst heißt oft man auch, dass wir andere Menschen vielleicht total toll und beeindruckend finden. Und zwar so beeindruckend, dass wir uns vielleicht im Vergleich, auch ein häufiges Problem, daneben ganz klein fühlen und nicht an richtiger Stelle. Weniger ist Menschenangst, dass wir wirklich Angst vor Gewalt haben, die von anderen Menschen ausgeht. Aber auch das passiert. Zentral ist die Frage, was denkt ihr über mich? Was denken die anderen Menschen über dich? Denken sie das Richtige über mich? Denken sie hoffentlich nichts Schlechtes über mich? Finden sie mich doof? Finden sie mich öde? Finden sie mich eine Laberbacke? Finden sie mich langweilig? Finden sie mich unschön aussehend? Das sind ganz menschliche Gedanken. Und diese vielen Punkte haben oft was mit mir und vor allem auch mit meiner Identität zu tun. Wer bin ich? Und wer oder was bestimmt meinen Wert? Meinen Wert. Indem wir Christen werden und Jesus als unseren Herrn und Retter annehmen, bekommen wir eine ganz besondere Identität und Persönlichkeit zugesprochen. Wir sind Kinder des Höchsten. Wir sind Kinder Gottes. Und das gibt uns so viel Wert, weil Gott alles gegeben hat, um uns diesen Wert zu zeigen, um diesen Wert zu bezahlen, sogar einen Preis zu bezahlen, indem er seinen Sohn hat dafür sterben lassen. Wie kostbar ist das? Was für ein Wert, was für eine Identität bedeutet das für uns? Wir sind wertvolle, geliebte, gewollte Kinder Gottes. Und das, was andere Menschen negativ über uns aussprechen, braucht keine Macht über uns haben. Es hat keine Macht über uns. Nichts kann so gravierend sein, dass es uns in der Identität als Kind Gottes heruntermachen könnte oder diesen Wert mindern könnte. So wertvoll sind wir als Kinder Gottes. Und doch ist es zutiefst menschlich, dass wir uns viel zu oft von der Meinung von anderen Menschen abhängig machen. Und auch ein Traumgedanke von mir, ein Wunsch, der vielleicht noch nicht Realität ist, aber wo ich mir wünsche, auch dass wir im Gemeindekontext sein können, ist, dass wir als Gemeinde ein Ort sind, wo wir Menschen sicher sein können vor Menschenfurcht, wo wir sicher sein können vor den Gedanken anderen, dass wir nicht hier denken müssen, was könnten die anderen Menschen über uns denken. Ich wünsche mir, dass wir hier ein Ort sind, wo wir einander in ehrlicher Liebe begegnen können, wo wir gute Gedanken übereinander haben können und wo keiner sich Sorgen machen muss, was könnten die anderen jetzt Schlechtes von mir denken. Das wünsche ich mir so sehr. Und ich merke bei mir selber angefangen, ich muss mich da immer wieder Gottes Gnade neu aussetzen, sowohl was ich über vielleicht jemand anderes denke, als auch wo meine Furcht ist, was andere Leute über mich denken können. Ja, da können wir nur beten, Gott schenk uns diese Freiheit, einander in Liebe zu sehen, zu begegnen, in Gedanken und Worten einander zu segnen. Menschenangst verhindert Wachstum von uns persönlich und auch in unserem Glauben. Im Prinzip ist Menschenangst das genaue Gegenteil von Gottesfurcht, womit wir uns gleich ja noch beschäftigen wollen. Und eigentlich schließen sich diese beiden Dinge aus. Menschenangst führt dazu, dass wir in unserem Glauben stehen bleiben und gehindert werden, unseren Auftrag zu leben, nämlich auch die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben und als seine Botschafter und Zeugen in dieser Welt unterwegs zu sein. Menschenangst betrifft auch Christen. Schon im Alten Testament, in den Sprüchen, werden wir gewarnt. In Sprüchen 29 lesen wir: Menschenfurcht ist eine Falle, ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Und in der Bibel gibt es einige Beispiele, wie Menschenangst dazu führt, dass man vielleicht auch sogar seinen Glauben verleugnet. Das große Beispiel ist Petrus, der Jesus verleugnet und daran erinnert wird, als der Hahn kräht. Oder zumindest, dass man seinen Glauben versteckt aus Furcht, sein Ansehen und seinen Ruf zu verlieren. Im 12. Kapitel im Johannesbrief lesen wir davon, wie Jesus nach Jerusalem einzieht. Und eine ganze Volksmenge kommt Jesus entgegen und bejubelt ihn. Sie haben gehört, welche Wunder er getan hat. Er hat gerade Lazarus von den Toten auferweckt. Gott spricht mit einer Stimme vom Himmel, um Jesus Autorität und Herrlichkeit zu schenken, zu unterstreichen. Und viele Menschen kommen zum Glauben, viele auch nicht. Aber danach lesen wir einen sehr aussagekräftigen Satz. Wir lesen im Johannes Kapitel 12: Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Aber wegen der Pharisäer, einer besonders frommen, gläubigen Oberschicht, bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Also sogar viele von den oberen Leuten, von den wichtigen Leuten, religiösen Leuten glaubten an Jesus, doch sie versteckten diesen Glauben, weil ihnen die Anerkennung, ihr Status wichtiger war. Die mögliche Konsequenz hätte vielleicht sein können, dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen werden, dass sie ihren Status, ihr Ansehen verlieren. Und deswegen versteckten sie ihren Glauben. Auch etwas zutiefst Menschliches, wo ich mich auch selber manchmal drin wiederfinden kann. Wo verstecken wir vielleicht manchmal unseren Glauben? Oder geraten in Erklärungsnot, um vielleicht nicht einen guten Ruf zu verlieren? Sind wir bereit, unseren Glauben auch zu bekennen vor anderen Menschen und die Konsequenz, eventuell Ablehnung, davon in Kauf zu nehmen? Ich erinnere mich aus meiner Schulzeit, dass es mir eine Zeit lang schwer gefallen hat. Und ich wurde eine Zeit lang ein bisschen gehänselt vielleicht, dass die Leute wussten, dass ich im Gemeindekontext unterwegs war. Und sie haben mich immer den evangelischen Papst gerufen. Und das hat mich total geärgert. Und das hat mich erstmal als Beleidigung aufgenommen. Und im Nachhinein konnte ich irgendwann eine andere Perspektive darauf gewinnen und konnte schmunzelnd sagen: Ey, ich bin nicht der Papst, aber wenn ihr wisst, dass ich Jesus lieb habe, dann ist alles gut. Aber es hat gebraucht, diese Perspektive zu verändern. Ein tolles Wort, was Eckhard Vetter, der hier früher ja auch mal Pastor war und bei dem ich gelernt habe, geprägt hat, ist U-Boot-Christen. Dass er meint, heutzutage sind wir in einer großen Gefahr, U-Boot-Christen zu sein. Sonntags tauchen wir auf und dann geht es unter der Woche unter Wasser weiter bis zum Wochenende, wo es dann wieder in die Gemeinde geht. Ja, so eine Gefahr gibt es immer wieder. Wir lesen in der ersten, Gemeinde, in der Apostelgeschichte davon, dass Menschenangst auch da schon ein Thema war. Wir lesen davon erstmal, wie die Gemeinde geprägt war von Menschen, die sogar ihren Besitz verkauften und das Geld einsetzten, damit um anderen Menschen zu helfen. Und wir lesen hier ein krasses Beispiel nach diesem tollen Beispiel von Joses, also Barnabas, der ein Mann hieß, der das so getan hat, kamen noch zwei andere Leute, die das ähnlich machen wollten und die hießen Ananias und Sapphira. Und die beiden verkauften auch eins ihrer Grundstücke und taten jetzt so, als ob sie den ganzen Besitz der Gemeinde spendeten, aber in Wirklichkeit legten sie noch ein bisschen zurück. Und ja, die Rente muss man ja auch so vorsorgen. Und man merkte, hier spielte auch als Motivation mit. Sie sagten, sie geben alles in die Gemeinde, was nicht die Realität war. Aber hier kann man auch so ein bisschen vermuten, sie wollten auch diese Anerkennung haben, wie sie es schon bei dem Josef, der das so gemacht hatte, gesehen haben. Sie wollten diese Anerkennung von Menschen haben und taten etwas, sagten etwas Größeres, als sie wirklich taten. Und in dem Beispiel, wo wirklich ja auch ein bisschen Betrug und Heuchelei sozusagen als da im Hintergrund mitgeschwungen sind, waren die Konsequenzen sehr hart. In diesem Fall, was ja auch der einzige Fall, der mir bekannt ist in der Kirchengeschichte war, Gott sei Dank, sind die beiden nämlich nicht mehr unter den Menschen gesehen worden. Sie sind daraufhin gestorben, daraufhin, dass sie Anerkennung bei den Menschen gesucht haben und nicht bei Gott und da Betrug begangen haben. Ja, was bedeutet es denn? Vielleicht ist das ein krasses Beispiel. Menschenfurcht, Gottesfurcht. Was ist Gottesfurcht? Was haben wir für ein Bild von Gott im Kopf, wenn wir auch dieses Wort Gottesfurcht hören? Sehen wir dann einen zornigen alten Mann in unserem Kopf, der furchteinflößend aussieht? Wenn wir Gottesfurcht hören, denken wir meistens nicht an das kleine süße Baby in der Krippe, wie wir es zu Weihnachten haben. Ist Gott wirklich gnädig oder müssen wir uns vor Gott fürchten? Meistens hören wir ja nur von Gottes Gnade, von seiner Güte, von seiner großen Liebe. Und das ist meiner Meinung nach auch richtig so. Zu Recht hören wir Predigten, dass Gott die Liebe ist. Aber Gottesfurcht, wenn wir über Gottesfurcht sprechen, hat das nichts mit Angst zu tun. Wenn wir über Gottesfurcht sprechen, soll da keine Angst mitschwingen. Das passt nicht zu Gottes Wesen. Wir lesen davon, dass Gottes Wesen ganz und gar Liebe ist und in der vollkommenen Liebe hat Angst und Furcht keinen Platz. Und in der deutschen Sprache gibt es da auch schon eine Unterscheidung. Wenn wir von einem gottesfürchtigen Mann hören, ist das eigentlich eine positive Assoziation und nichts Negatives. Gott sei Dank. Ein gottesfürchtiger Mann ist jemand, der, oder eine gottesfürchtige Frau, das sind Leute, die Gott lieben, die Gott ehrfürchtig begegnen, die bewusst sind, dass Gott groß ist, dass er mächtig ist, dass er heilig ist, dass ihm Ehrfurcht, Ehre und Anerkennung gebührt. Ich habe Angst vor jemandem, der launisch ist, der mir schaden will, der böse ist, dem ich nicht vertrauen kann. All das ist Gott nicht. Gott ist das Gegenteil davon. Im Psalm 33 lesen wir, siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten. Und die nähere Beschreibung davon ist, geht weiter, die auf seine Gnade harren. Wenn wir auf Gott fürchten, harren wir auf seine Gnade. Dann rechnen wir damit, dass er gestorben ist als unser Retter und Erlöser und können uns darauf berufen. Eine andere Übersetzung schreibt, es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte uns zeigt. Gottesfurcht ist zu verstehen als Ehrfurcht, ein Erschaudern vor der Größe und vor der Macht und vor der Herrlichkeit Gottes, eine Verehrung Gottes und ein tiefster Respekt vor Gott. Gottesfurcht ist ein Erwarten von Gottes Güte und seinem gnädigen Eingreifen. Es finden sich viele Beispiele und eins der mir am geläufigsten ist Mose, der sich erstmal fürchtet, als er Gott begegnet in der Wüste in einem brennenden Dornbusch, der vor Ehrfurcht die Schuhe auszieht, als er Gott begegnet. Die Juden, die sprechen heute noch den Namen Jahwe, wie es im Hebräischen heißt, von Gott, nicht aus, aus Ehrfurcht vor Gott. Sie sprechen diesen, nehmen diesen Namen nicht in den Mund, sondern benutzen andere Begriffe dafür, aus Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes. Wenn Sie aus Bibeltexten vorlesen, setzen Sie Adonai, was übersetzt Herr bedeutet, ein. um nicht den heiligen Namen Gottes auszusprechen. Und das tun sie nicht aus Furcht, sondern aus Ehrfurcht. Daniel, ein Prophet aus dem Alten Testament, von dem wir wissen, dass er in einer Löwengrube geschmissen wurde, der zitterte, nicht vor den Löwen, sondern er zitterte, als Gott zu ihm sprach, aber nicht aus Angst, sondern aus Ehrfurcht, aus Furcht vor Gott. Als Gott persönlich zu ihm sprach, packte ihn Ehrfurcht, eine besondere Ehre, dass Gott ihn anspricht. Es gibt ein Buch im Alten Testament, das heißt Prediger, und dort gibt es ganz, ganz viele gute Ratschläge. Und das Fazit und am Schluss von diesen 12 Kapiteln lesen wir: Fürchte Gott und halte seine Gebote. In Jesaja lesen wir davon, wie Jesaja Gott begegnet und diese Gottesbegegnung, diese Gottesfurcht dazu führt, dass Schuld und Sünde bekannt werden, die in Gottes heiliger Gegenwart keinen Platz haben. Als Jesus Petrus das erste Mal begegnet, erschrickt Petrus, weil er Ehrfurcht vor Gott hat, weil er erkennt, er kann von sich aus nicht vor Gott bestehen. Er ist eigentlich nicht würdig, in die heilige Gegenwart Gottes zu stehen. Und deswegen weicht er kurz zurück, weil er merkt, boah, krass, was ist hier los? Aber bleibt nicht stehen, sondern geht in die Gegenwart Gottes. Geht diese Beziehung ein. Gottesfurcht führt zu einer Erkenntnis der Größe Gottes. Wenn wir gottesfürchtig unterwegs sind und Gott fürchten, dann bedeutet es, dass wir ihn mehr und mehr kennenlernen, mehr und mehr verstehen, wie groß er ist, wie groß und mächtig er ist, welche Taten er vollbringen kann, wie er in der Vergangenheit getan hat und wie er auch heute noch tun möchte, indem er ganz persönlich Menschen begegnet, indem er sich ganz persönlich vorstellt als Herr, Erlöser und Retter. Indem er uns aufzeigt, dass wir erlösungsbedürftig sind und dass er die Lösung hat, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. In dem Psalm lesen wir davon, dass wir das lernen sollen, dass wir uns ausstrecken sollen, Gott zu fürchten, Gottesfurcht zu lernen, in Ehrfurcht zu wachsen. Die, die zittern müssen, sind wirklich Dämonen und Leute, die es mit dem Widersacher halten. Die haben wirklich Gott zu fürchten. Aber wir nicht, wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir in Anspruch sind, dass er unser Retter ist. Zwei wichtige Aspekte der Gottesfurcht. Die Furcht Gottes ist ernsthaft. Eine sehr ernste Sache. Aber zweitens, die Furcht Gottes ist total tröstlich. Natürlich ist es nur angenehmer, wenn wir immer nur hören würden, dass Gott Liebe ist und dass alles schön und gut ist. Und das ist richtig und Gott ist gut, Gott ist schön, Gott ist Liebe. Gott hat den Menschen Rettung geschickt und seinen Sohn hingegeben. Aber Gott ist nicht nur unser Retter, er ist auch der Richter dieser Welt. Vielen ist vielleicht das allgemeine Glaubensbekenntnis bekannt. Das ist ja weltweit, in der ganzen Kirche wird in vielen Gemeinden relativ regelmäßig gesprochen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und da gibt es einen Satz drin und ich frage mich immer wieder, wenn ich in vielen Kirchen höre, wie das so gesprochen wird. Da heißt ein Satz über Jesus: Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus selber spricht davon, bevor er geht, bevor er selber die Passion erleidet, bevor er ans Kreuz kommt, dass Gericht kommen wird. Und wir müssen uns einmal mit unseren Taten vor Gott, dem gerechten Richter, verantworten. Und ja, wir können Ehrfurcht vor Gott haben, weil er ist ein Richter, der Recht Gericht spricht. Und viele fragen sich auch, warum musste denn Jesus am Kreuz sterben? Was ist denn wirklich notwendig? Hätte Gott nicht einfach so sagen können, ja, okay, ich vergebe dir, alles super. Aber dann wäre Gott nicht wirklich gerecht. wenn er einfach so willkürlich tun würde und sagen würde, bei dem einen ja, alles entspannt, bei dem anderen nein, dann wäre er nicht wirklich gerecht, dann wäre er kein gerechter Gott. Gott ist gerecht, indem er Recht spricht und richtet. Aber das Krasse bei unserem großen Gott ist, dabei bleibt er nicht stehen. Ja, er ist der Richter und zugleich sitzt er auf der anderen Seite als Verteidiger. Und mehr als ein Verteidiger, er sitzt dort als Retter. Er spricht Recht. Er verurteilt das, was nicht gut ist. Er prangert zu Recht als gerechter Gott die falschen Dinge an und verurteilt sie. Und im selben Augenblick bietet er an, Erlöser und Retter zu sein. Dass wir diese Strafe, das Urteil nicht auf uns nehmen müssen, sondern er selber sagt, ich nehme dieses Urteil auf mich. Gott ist Richter und Retter in einem. Und ja, das kann uns auch wirklich ehrfürchtig machen. Wie groß ist dieser Gott, der wirklich gerecht ist, der ein liebender Gott ist, dem es, glaube ich, nicht leicht fällt, immer gerecht zu sein, wenn er eine große Zuneigung, wenn er eine Liebe hat für seine Kinder, wenn er traurig ist darüber, wenn wir Dinge falsch machen, wenn wir uns versündigen und der sich dadurch bewegen lässt und alles gegeben hat, damit alles, was irgendwie zwischen ihm und uns steht, weg ist. Er selbst ist Retter für uns geworden und hat alles auf sich genommen. Wir dürfen neue Ehrfurcht vor Gott lernen, was er tut. Nicht, dass wir Angst haben müssen, so wie es im Mittelalter wirklich war, wo mit der Angst Geld gemacht wurde, wo Menschen niedergedrückt wurden. Gott ist ein zorniger Gott über Sünde. Weil Sünde alles Schöne zerstört, was er geschaffen hat. Aber er trennt zwischen Schuld und Sünde und den Menschen. Er verdammt uns deswegen nicht. Dieser Zorn ist da, weil Gott liebt, weil Gott Liebe ist, weil er es nicht mag, wenn falsch mit seiner Schöpfung umgegangen wird, wenn wir seine Schöpfung nicht ehren, wenn wir einander mit Füßen treten. Wenn meinen Lieben jemand etwas Böses antun würde, wäre ich da nicht auch zornig? Wir feiern heute das Abendmahl und in den einleitenden Worten ist da auch die Rede davon, dass man sich prüfen soll, dass man unwürdig auch das Abendmahl nehmen kann. Und das ist eine Aufforderung nicht nur aus Tradition, weil halt alle das irgendwie so machen, zum Abendmahl zu kommen, sondern sich einfach bewusst zu machen, was dahinter steckt. Dass wir einen Gott haben, der als Richter unterwegs ist und gleichzeitig der unser Retter geworden ist, wenn wir das für uns persönlich annehmen wollen. Er bietet es uns an, den Menschen, weil er sie liebt, weil er alles für uns tun möchte, weil er alles für uns getan hat. Wir können für uns persönlich in Anspruch nehmen, dass Jesus als unser Retter und Erlöser am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld, zur Wiederherstellung mit der Beziehung zu Gott gekommen ist. Wir brauchen Ehrfurcht vor diesem Zorn und vor der Gerechtigkeit Gottes, aber Gott bleibt nicht stehen. Er ist der Gott, der schlagen kann, der Sünde bestraft. Und er ist der Gott, der gleichzeitig seinen Sohn ans Kreuz hat schlagen lassen, aus Liebe, weil er uns rettet. In Jesaja heißt es, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir sind geheilt worden. Wir können Frieden haben. Das alles wirkt unser Gott. So groß, so mächtig ist er. So schwierig zu verstehen ist das Ganze irgendwie, so schwer zu erfassen. So ehrfürchtig macht uns das, wenn wir ihn wirklich kennenlernen, wenn wir ihn fragen, wie meinst du das, Gott? Wer bist du? Wie bist du? Was bedeutet das für mich? Furcht ist nicht in der Liebe, denn die vollkommene Liebe, die Gott in Person ist, treibt die Furcht aus. Gottes Furcht heißt, Gottes Liebestat anzunehmen, dass Jesus an meiner Stelle die Gerechtigkeit Gottes trifft. Gottes Furcht heißt, Gott zu lieben, ihm vollkommen zu vertrauen, mehr und mehr, jeden Tag mehr. Wahre Gottesfurcht treibt dich niemals weg von Gott. Wahre Gottesfurcht treibt dich immer in seine Gegenwart, immer näher an sein Herz ran. Und Gottes Furcht ist in der Bibel mit Verheißung verbunden. Wir lesen im Psalm 111, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Hey, wer möchte nicht gerne weise sein? Also die Furcht des Herrn, wenn wir Gott erkennen, damit können wir vielleicht anfangen, weise zu werden. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. In den Sprüchen lesen wir davon, dass die Furcht Gottes ein langes Leben verheißt, die Quelle des Lebens ist, uns bewahrt vor Fallen. Und einer meiner Lieblingspsalmverse aus Psalm 31, die, die Gott fürchten, die bergen sich bei Gott und finden alles bei ihm. Die, die Gott fürchten, die bergen sich bei ihm, die sind ganz nah bei ihm. Und wir finden alles bei ihm in seiner Gegenwart. Alles, was wir brauchen. Im Neuen Testament wird die Furcht Gottes oft dann beschrieben, wenn der Heilige Geist kommt. Wie krass ist das denn? Wenn Gottes Gegenwart kommt, dann lesen wir davon, wie die Furcht des Herrn da ist irgendwie. Die Ehrfurcht, dass Gottes Gegenwart da ist. Und wenn wir uns wirklich bei Gott bergen, wenn wir unsere Identität als sein Kind bei ihm festmachen, dann treibt es die Furcht, die in uns ist, aus. Und ich glaube, das ist auch der Weg, wie wir unsere Menschenangst mehr und mehr besiegen können. Wenn unsere Identität geklärt ist, bei Gott, bei dem wir uns bergen, in seiner Gegenwart und sie nicht abhängig machen von anderen Menschen. Gottes Furcht heißt, keine Angst zu haben, sondern Gott mehr und mehr zu glauben, zu vertrauen und zu lieben. Also was bestimmt mein Leben? Was bestimmt dein Leben? Menschenangst, Gottesfurcht, beides geht irgendwie nicht ganz. Wovon mache ich meine Identität, meinen Wert ab? Abhängig. Von dem, was Menschen über mich sagen, von dem, was Gott über mich denkt. Was macht dir wirklich Angst? Menschenangst. Nicht nur Spinnen, sondern auch Menschen. Wo tue ich Dinge, um Menschen zu gefallen und nicht nur Gott? Bei Gott sich zu bergen, das ist die Nähe, da stelle ich mir immer vor, wie Gott mich einschließt in seine Arme. Es gibt so eine tolle Übung für Kinder und wir haben überlegt, ob wir das nächste Woche auch machen, wo man sich einfach eine Decke einmal selber über die Schultern legt und so zusammenzieht, um dann eine wohlige Wärme zu spüren und zu wissen, irgendwie, es ist eng, es ist geborgen. So stelle ich mir das immer vor, wenn ich lese und wenn ich ausspreche, wenn ich proklamiere, Gott, ich berge mich bei dir. Am Beispiel von Mose können wir einfach krass sehen, wie Menschenangst verwandelt wurde in immer mehr in Gottesfurcht. Mose hatte Angst, er zitterte, er wollte diesen Auftrag nicht annehmen, als er Gott in diesem Dornbusch begegnet ist. Und später lesen wir über ihn aus dem Hebräerbrief, durch Glauben verließ Mose Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Er hielt sich so nah an Gott, dass es für ihn war, wie als wenn eine Person bei ihm wäre, an dem er sich hängen konnte. Er war so eng mit Gott, so dass er keine Furcht haben musste vor dem Pharao mit seinem ganzen Heer, mit der ganzen Macht. Und ein cooles anderes Beispiel ist noch, viele von euch kennen bestimmt das Lied Amazing Grace. Und das hat ein Mann geschrieben, der eigentlich Kapitän von einem Sklavenschiff war. Und der ist einmal am 10. Mai 1748 in einen Sturm gekommen und hat zu Gott geschrien. Und ist Gott in diesem furchtbaren Sturm begegnet und hat Gott durch diesen furchtbaren Sturm kennengelernt und schreibt in seinem Lied, auf Deutsch übersetzt: Es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte, und Gnade löste meine Ängste. Wie kostbar erschien diese Gnade in der Stunde, als ich erstmals glaubte. Hey, und was das bedeutet, gottesfürchtig unterwegs zu sein, dafür ist dieser Mann, der dieses Lied geschrieben hat, ein tolles Vorbild. Von einem Kapitän eines Sklavenschiffes wurde er bekannt dafür, dass er sich für die Sklaven einsetzte. Erst wohltätig gesinnt, dann gab er seinen Job auf, wurde Priester, wurde Geistlicher und kämpfte später mit William Wilberforce gegen diese Sklaverei und für die Befreiung von Sklaven. Und das, wie er selber in dem Lied schreibt, weil er Gott begegnet ist, weil er Gottes in einem furchtbaren Sturm begegnet ist und in diesem furchtbaren Sturm Gottes Gnade erkannt hat. Wie groß Gott ist, dass er ihn bewahrt hat vor dieser Gewalt. Und in dieser Gnade, dieser Bewahrung ist er persönlich Gott begegnet. In einem furchtbaren Moment hat er Ehrfurcht vor Gott entdeckt. Und dann war es ein Prozess, Gott mehr und mehr zu erkennen. Die Furcht vor Gott, Gottes Furcht, Gott mehr zu erkennen. Das ist oft ein Schlüssel in der Geschichte, wenn wir uns Erweckungsgeschichten anschauen. Von wo überall auf der ganzen Welt Erweckung passiert ist, stand am Anfang das Erkennen des großen Gottes. Wie groß und ehrfürchtig dieser Gott ist. Wie lerne ich, ein gottesfürchtiger Mann, eine gottesfürchtige Frau zu sein? Ich lerne Gott besser kennen. Ich setze mein Vertrauen in ihn. Ich lerne ihn besser kennen, indem ich sein Wort studiere. Indem ich in der Bibel lese und entdecke, wer er ist. Welche Facetten er hat. Wer ist dieser Richter und gleichzeitig Retter, der alles für mich hingibt? Wir können Gott ganz neu immer wieder darum bitten, das Bewusstsein als Kinder Gottes, diese Identität immer tiefer in unser Herz zu schreiben. Dass es unser ganzes Sein erfüllt. Und nicht nur im Kopf, sondern auch wirklich in unserem Wesen, in unserem Sein, in unserem Herzen ankommt. Manchmal sind die weitesten 20 Zentimeter, die es so gibt, sind zwischen hier und dem Herzen, zwischen dem Kopf und dem Herzen. Und ich glaube, das kann unser tägliches Gebet sein, dass Gott uns hilft, diese Wahrheiten, die wir auch in seinem Wort lesen, dass wir sie mehr und mehr verstehen können und in unserem Herzen aufnehmen können, begreifen können und leben können. Ein guter Weg ist, wie Doro uns letzte Woche in der Predigt ermutigt hat, dass wir einander erzählen, wie ist dieser große Gott? Dass wir einander erzählen, wie sind wir diesem großen Gott begegnet? Wie ist er für mich persönlich in meinem Leben als Retter und Herr in mein Leben gekommen? Was hat er alles Gutes getan in unserem Leben? Es ist wichtig, dass wir einander erzählen, dass wir das weitersagen. Am Esstisch, dass es normal ist, zu Hause auf dem Sofa. Wir brauchen unseren Glauben nicht verstecken aus Menschenfurcht. Wie cool wäre es, dass wenn es das Natürlichste von der Welt ist, wenn du vielleicht auf der Arbeit im Gespräch an den Kollegen am Montag davon in Freimut erzählen kannst: Ey, ich bin Sonntag am Gottesdienst gewesen und ich habe danach noch meinen Freund erwischt und wir haben zusammen gebetet und es hat mich voll ermutigt. Ich habe Heilung erfahren oder was auch immer. Wie cool wäre es, wenn es das Natürlichste von der Welt ist, dass wir auch da ohne Menschenfurcht unseren Glauben bekennen können. Gottesfurcht verändert uns. Wir bergen uns bei Gott. Und ich möchte beten und dann wollen wir jetzt gleich das Abendmahl zusammen feiern. Herr, ich danke dir, dass du ein so großer Gott bist, Herr. Herr, es tut mir weh zu hören, wenn manche Leute Furcht vor dir haben, Angst haben, ein Bild im Kopf ist, wie du zornig bist, wie du groß bist, Herr. Und ich danke dir, dass du so viel mehr bist, Herr, dass das nicht die Gefühle sind, mit denen du deinen Kindern begegnest. Ich danke dir, dass du so viel Liebe hast für uns, für deine Schöpfung, für uns Menschen, Herr. Dass du nicht nur Richter, sondern dass du vor allem unser Retter geworden bist, Herr. Danke, Herr, dass du mein Retter bist, dass ich dein Kind sein darf, dass du alles getragen hast, Herr. Herr, du bist so groß. Herr, deine Größe ist so gewaltig, Herr. Herr, ich wünsche mir, immer mehr zu erkennen, wie groß du bist, Herr. Und was du getan hast, Herr, dass ich mich ganz in deine Gegenwart begegnen darf. Dass ich mich nicht fürchten muss, sondern dass ich mich sogar bei dir bergen darf, Herr. Dass ich ganz nah in deinen Armen sein darf, Herr. Dass ich deine Nähe, deine Kraft in Anspruch nehmen darf, Herr. Dass ich deinen Wert, deine Identität in mir immer mehr zum Zug bringen lassen kann, Herr. Schenk du das, Herr. Komm du mit deinem Heiligen Geist, dass wir das erleben, Herr. Dass wir das mehr und mehr verstehen. Dass wir aus der Identität als deine Kinder heraus keine Menschenfurcht mehr haben müssen, Herr. Herr, dass wir hier ein Ort sein können, wo wir einfach sein dürfen als deine Kinder. Wo wir liebevoll voneinander denken, voneinander reden, Herr. Herr, vergib mir, wo das nicht der Fall ist, Herr. Und verändere uns, Herr. Wir wollen dich in deiner Größe immer mehr erkennen, Herr. Lehre uns neu deine Größe, Herr. Herr, wir wollen uns bei dir bergen, großer Gott. Hab Dank, dass wir dir so nahe kommen dürfen, Herr. Herr, sprich du auch immer wieder durch dein Wort, wenn wir zu Hause und unter der Woche unterwegs sind, Herr. Hilf uns zu verstehen, wer du bist, wenn wir dein Wort lesen. Ja, wie du bist, Herr, was dein Wesen ist. Herr, ja, und ich danke dir auch, dass wir im Abendmahl feiern dürfen, dass du für uns Retter und Erlöser geworden bist. Ich danke dir, dass du uns im Abendmahl selbst einlädst, als Gastgeber in deiner Gegenwart an deinem Tisch zu sitzen, Herr. Dass wir schmecken und erleben dürfen im Abendmahl durch Brot und Saft, Herr, dass es bedeutet, was du getan hast für uns, Herr. Und ich wünsche mir so, dass wenn wir das Abendmahl feiern, viel mehr auch in unserem Alltag das mit hineinnehmen können, kultivieren können, zu erleben, wie du da bist, Herr. Wie wir uns bei dir bergen können, wie du in unserem Leben am Wirken bist, Herr, um Großes zu tun. Amen. Lasst uns aufstehen zusammen. Ich möchte die Einsetzungsworte fürs Abendmahl lesen. Der Herr Jesus, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot. Er dankte dafür. Er brach es und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Und der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er aber auch trinken aus dem Kelch und von dem Brot essen. Herr, und ich danke dir, dass du in unser Herz schaust, Herr. Herr, ich danke dir, dass du unser Retter und Erlöser bist, Herr, dass wir die Dinge, die uns bewusst werden, dass sie noch zwischen uns stehen, die nicht richtig waren, dass wir sie dir hinlegen dürfen, Herr. Und ich danke dir, dass du treu und gerecht bist und uns vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit, Herr. Herr, das ist so groß. Lasst uns als seine Kinder noch das Gebet zusammensprechen, was er uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.